Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ich weiß ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet, dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ob ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Jetzt hören wir Predigt vom Johannes.
Herr, schenk du uns heute ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Als ich noch in Deutschland war vor meinem Theologiestudium, da habe ich mich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Und ich hatte dann immer so einen Feuerwehrmelder bei mir und egal, ob es mitten in der Nacht war oder tagsüber bei der Arbeit oder auch abends, wenn ich mit Freunden unterwegs war. Egal, wenn der Melder geht, dann ist klar, man lässt alles stehen und liegen, geht so schnell wie möglich ins Feuerwehrmagazin, zieht sich dort um, also in die Stiefel rein, Hose hoch, Jacke an, Gürtel und Helm auf und raus aufs Fahrzeug. Auf dem Fahrzeug setzt man sich dann auf den ersten freien Platz und sobald das Fahrzeug voll ist, fährt man raus zur Einsatzstelle. Bei einem Einsatz im Fahrzeug ist man natürlich nicht allein. Im Fahrzeug ist man mindestens zu neunt oder auch im ganzen Einsatz mit mehreren Fahrzeugen dann 20, 30 Mann. Gemeinsam als Feuerwehrleute haben wir dann ein gemeinsames großes Ziel. Wir wollen Menschen und Tiere retten, den Brand löschen und im Notfall auch bergen. Und damit dieses gelingt, braucht es zum einen eine gute, solide Ausbildung, regelmäßiges Training, aber auch eine klare Zuweisung von Aufgaben, wer was im Einsatz konkret macht. Und bei der Feuerwehr geschieht diese Zuteilung relativ automatisch, in dem jeder sich für einen freien Platz entscheidet im Fahrzeug. Vorne links sitzt logischerweise der Fahrer und er bedient später dann auch die Pumpe. Um das Bild zu erklären, es soll ein Feuerwehrauto darstellen, welches in diese Richtung fährt. Und dann hier der Fahrer, er ist der Maschinist, bedient später auch die Pumpe. Vorne rechts der Gruppenführer, welcher die ganze Gruppe anleitet, anführt. Dann in Rückwärtsfahren sitzt der Angriffstrupp, der rüstet sich mit Atemschutzgeräte aus und geht dann am Einsatzort als erstes mit dem Rohr vor zur Brandbekämpfung. In der Mitte sitzt der Melder, er hat nicht wirklich was zu melden, sondern er unterstützt den Gruppenführer und gibt Befehle weiter und hilft, wo man ihn braucht. An den Türen jeweils sitzt der Wassertrupp. Ihre Aufgabe ist es, das Fahrzeug mit dem Schlauch an den Verteiler anzuschließen. Und der Schlauchtrupp in der Mitte, er verbindet das Fahrzeug mit dem Hydranten, dass so schnell wie möglich wirklich Wasser fließt und der Angriffstrupp vorne arbeiten kann. Es gibt eine gemeinsame Aufgabe, die wir bewältigen wollen als Feuerwehrleute. Und um diese Aufgabe zu bewältigen, hat jeder seine Aufgabe, jeder seinen Platz. Und wir als Gemeinde sind manchmal gar nicht so ganz anders wie so ein Feuerwehrtrupp, wie so eine Feuerwehrgruppe. Wir sind zwar nicht Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, doch wir sind alles Christen und wir sind alle, jeder Einzelne, erfüllt vom Heiligen Geist. Und wir alle haben gemeinsam ein großes Ziel. In der Vision von der Viva-Kirche Pfäffikon steht, wir wollen Jesus erleben, Menschen fördern und dem Nächsten dienen. Und dafür haben wir jeder verschiedene Gaben und Aufgaben bekommen, welche wir im Dienst zu diesem einen Ziel einsetzen dürfen. Und die Gemeinde in Korinth, welcher Paulus diesen Brief schreibt, war womöglich gar nicht so viel anders, wie wir es sind. Dennoch herrschte in Korinth besondere Umstände oder sogar Missstände, weshalb Paulus der Gemeinde diesen Brief schreibt. Die Gemeinde in Korinth, sie war sozial sehr gemischt. Sie bestand mehrheitlich aus Heidenchristen und war in Hausgemeinden organisiert. Und neben vielen anderen Herausforderungen, welche sie hatten, war ein großes Problem, dass sie einzelne Geistesgaben den anderen übergeordnet haben und als wichtiger erachtet haben. Und manche fühlten sich deshalb aufgrund von ihrer Gabe besonders geistlich erfüllt und wurden stolz, überheblich und haben andere minderwertig behandelt. Und so entstand in der Gemeinde in Korinth damals ein regelrechter Wettstreit. Im Gottesdienst redeten mehrere Menschen durcheinander. Manche wollten unbedingt ihre Gabe zur Schau stellen und andere haben sich kaum beachtet gefühlt. Und so war der Gottesdienst in Korinth eher leistungsorientiert geprägt, statt von einer liebevollen, aufmunternden, dem Nächsten dienenden Atmosphäre. Das heißt also, die Gemeinde in Korinth, sie war wirklich reich an Gaben, aber eben leider arm an Einheit. Und um dies zu korrigieren, schreibt Paulus genau dieses Kapitel oder auch die nächsten zwei noch dazu und erklärt uns hier vier Grundwahrheiten über den Heiligen Geist, welche wir uns heute anschauen wollen. In Vers 1 und 3 schreibt er, über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Paulus sagt ihnen, dass er die Korinther über die Geistesgaben nicht in Unwissenheit lassen möchte oder dass es Missverständnisse gab, wie wir es vorher gehört haben. Im Originaltext auf Griechisch steht hier für Geistesgaben Pneumatikos. Und Pneumatikos wird meistens mit Geistesgaben übersetzt, aber letztlich bedeutet Pneumatikos schlicht geistlich oder geistige. Das heißt, es geht nicht konkret um die Gaben, sondern auch um die Menschen, welche geistig sind. Und die Korinther, sie waren sehr stolz und fühlten sich sehr geistlich und sehr vom Geist erfüllt. Und Paulus packt sie hier quasi bei ihrem Stolz und sagt, ihr Korinther, die so überzeugt von euch selbst seid, ihr habt eigentlich gar keine Ahnung, worum es wirklich geht. Und darum möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen und euch sagen, wie es wirklich ist. Die Korinther haben, wie schon gesagt, einzelne Gaben über andere gestellt und für wichtige erhalten. Beispielsweise die Zungenrede oder die Prophetie war in Korinth sehr hoch im Kurs. Und Paulus widerspricht ihnen hier direkt und sagt, dass der Heilige Geist sich nicht nur dadurch auswirkt, dass man besondere Gaben hat, welche sich in ekstatischer Weise auswirken und zeigen, die man zur Schau stellen kann, sondern der Heilige Geist äußert sich zuallererst im Bekenntnis von jedem Einzelnen. Im Bekenntnis, dass Jesus Christus der Herr ist. Den Gekreuzigten als Herrn anzuerkennen, das geht nicht aus menschlicher Kraft, durch menschlichen Verstand, sondern nur durch die Gabe des Heiligen Geistes. So darf sich jeder sicher sein, wer Jesus als den Herrn bekennt, dass der Heilige Geist in ihm ist. So nennt Paulus die erste Grundwahrheit über das Wirken des Heiligen Geistes, dass eben jede Person sich der Fülle des Heiligen Geistes bewusst sein darf, wer Jesus als Herrn bekennt und nicht nur, wer besondere Gaben hat, die er zur Schau stellen kann. Die Wirkung des Heiligen Geistes bleibt aber nicht bei jedem Einzelnen stehen. Die Wirkung des Geistes geht nicht nur um Erkenntnis, welche dann zum Bekenntnis führt, sondern die Wirkung des Geistes hat in jedem Einzelnen auch immer die Gemeinde, den Nächsten und deren Aufbau im Blick. Ein Leben der Gemeinde in der ganzen Fülle und dem Reichtum aus dem Wirken, welches der Geist schenkt. So schreibt Paulus weiter in den Versen 4 bis 6. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Hier in Vers 4 schreibt Paulus im Vergleich zum Vers 1 nicht mehr von Pneumatikos, sondern von Charismate. Und Charismate kommt von dem Wort Charis, welches Geschenk oder auch Gabe bedeutet. Und ebenso wird das Wort Charis im Neuen Testament immer wieder für das Wort Gnade verwendet. Gnade, etwas, das umsonst gegeben wird. Und so betont Paulus, dass die Gaben, welche die Korinther haben, aber auch jeder einzelne von uns, nichts etwas ist, das aus uns selbst herauskommt, sondern sie sind eben Gaben, sie sind geschenkt. Ein Geschenk, welches jeder Einzelne von uns erhalten hat, jeder Einzelne aus derselben einen Quelle, welches ist der Heilige Geist. Wir sind in der Serie des Heiligen Geistes und wollen den Heiligen Geist neu etwas besser verstehen. Und Paulus zeichnet hier in diesen drei Versen auch ein wunderbares Bild, eben nicht nur vom Heiligen Geist, sondern von dem einen, dreieinen Gott, der sich unter anderem auch zeigt, in Person des Heiligen Geistes. Er sagt, es sind verschiedene Gaben, aber ein Geist. Denn die Geistesgaben und die Frucht des Geistes werden besonders dem Heiligen Geist zugeschrieben. Der Heilige Geist, welches die gegenwärtige, wirkende Wirklichkeit Gottes ist unter uns. Es sind verschiedene Ämter, aber ein Herr. Die Ämter oder auch Dienste sind besonders unserem Herrn Jesus Christus zugeordnet. Er hat sich selbst zum Diener gemacht, wurde zum Knecht und hat auch die Seinen, die ihm nachfolgen, in diesen Dienst gerufen. Und letztlich sind es verschiedene Kräfte oder Wirkungen, aber nur ein und derselbe Gott, der gewirkt hat in aller Zeit und Ewigkeit. So macht Paulus den zweiten Punkt deutlich, dass der eine Heilige Geist die Quelle aller Gabe ist. Jesus, derjenige, der uns in seine Nachfolge ruft, in seinen Dienst, und der Heilige Geist, der uns dafür ausstattet. Er stattet uns aus, nicht nach Leistung oder nach bestimmten geistlichen Ebenen, sondern er beschenkt uns aus seiner großen Güte heraus, aus Gottes liebevoller Souveränität. Gaben sind kein Leistungsnachweis, sondern ein Geschenk, auch an dich. Und so darfst du dich heute ganz neu bewusst ausstrecken und erwartungsvoll vor Gott kommen, die Quelle einer jeden Gabe, und dich beschenken lassen und ihm dienen. Die Korinther, sie haben sich nach einem Status gesehnt, nicht nur draußen in der Welt, sondern auch drin in der Gemeinde. Und so wurden sie durch ihre Gaben stolz, überheblich und teilweise auch abweisend. Und so macht Paulus seinen dritten Punkt in Vers 7 deutlich. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen von allen. Der Zweck, der Grund deiner Gabe bist nicht du, sondern ist dein Nächster. Deine Gaben sind kein Statussymbol, sondern deine Gaben sind ein Werkzeug, welches du in Liebe einsetzen darfst für deinen Nächsten. Paulus betont hier noch einmal, dass jeder Einzelne beschenkt ist. Beschenkt zum Dienst an der Gemeinde. Petrus, nicht Paulus, sondern Petrus schreibt im ersten Petrusbrief vom Priestertum von allen Gläubigen. Und Paulus zeichnet das Bild ja ähnlich, doch in anderen Worten, aber er meint dasselbe. In einer Gemeinde braucht es nicht nur Priester oder Prediger. Pastoren, die die ganze Arbeit für die Gemeinde machen, quasi als Dienstleister, die uns bespaßen, sondern es braucht jeden Einzelnen. Es braucht auch dich und mich. Jeder von uns ist Teil von diesem Priestertum. Jeder hat seine Gabe und jeder darf, kann und soll diese einsetzen. Das, was dir geschenkt ist, was du empfangen hast, bringt dir nur etwas, wenn du es auch nutzt zum Dienst deines Nächsten. Und so können deine Gaben Früchte tragen. Paulus kommt zu seinem vierten Punkt und schreibt eine Liste an Geistesgaben auf in den Versen 8 bis 10. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. In einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Paulus geht es hier nicht um die eine Gabe, die alles andere überragt, sondern es geht ihm um die Vielfalt, welche die Gemeinde bereichert. Welche die Gemeinde bereichert, von der auch du Teil davon bist. Und Paulus schreibt hier von der Weisheit. Die Weisheit zu haben, praktische Aufgaben des Lebens zu durchschauen. Von Gott her die rechten Wege und Lösungen zu erkennen und zu finden. Doch auch die Weisheit, Gottes Wesen und sein Heilshandeln zu verstehen. Ein gutes Beispiel in der Bibel für eine weisheitsbegabte Person ist der König Salomo, welcher die Weisheiten geschrieben hat und auch in unterschiedlichen Fällen in Weisheit gehandelt hat und so Menschen geholfen hat. Die Erkenntnis, durch welche Gott Einsicht in eine Situation oder auch Wahrheit schenkt, damit wir nicht eine Wahrheit schenkt, die man eigentlich nicht wissen konnte. Eine Wahrheit, welche Heilung und auch Wahrheit ans Licht bringt, wenn etwas verborgen war. Wir sehen das zum Beispiel bei Petrus in der Geschichte von Hananias und Sapphira, welche behauptet haben, sie hätten alles Geld gespendet vom Ackerverkauf. Diese Erkenntnis, die Petrus da erlangt hat, hat hier in diesem Fall nicht zur Heilung geholfen, aber damit die Wahrheit ans Licht kommt. Bei der Weisheit und bei der Erkenntnis schreibt Paulus bewusst, es geht um Worte der Wahrheit, Worte der Erkenntnis. Denn wenn du Weisheit und Erkenntnis hast, aber diese nicht teilst, dann bringt es dem Nächsten nichts. Dann ist es nicht zum Nutzen für alle. Paulus schreibt weiter von der Gabe des Glaubens. Und Paulus meint ja nicht den christlichen Heilsglauben, der jeder einzelne von uns hat, sondern er meint ein Glaube, welcher ein übernatürliches Vertrauen auf Gottes Eingreifen in einer konkreten Situation schenkt. Ein Glaube, welcher wirklich Berge versetzt. Ein Glaube, welcher große Schritte geht und andere in der Gemeinde mitzieht. Ein Glaube, wie ihn Abraham hatte, welcher der Verheißung von Gott geglaubt hat und Gott auf Gottes Wort sein Vaterland verlässt, ohne zu wissen, wohin und wie lange die Reise geht. Die Gabe der Heilung und Wunder zu tun, da sind viele der Meinung, dass es nicht einzelne Personen gibt, die immer heilen können oder immer Wunder vollbringen, sondern dass Gott in einer spezifischen Situation wirklich die Kraft dazu gibt, für Menschen um Heilung zu beten, Hand aufzulegen und da Wunder zu tun, um Gottes Größe, Macht und Herrlichkeit zu offenbaren. Die prophetische Rede geht nicht direkt um eine Zukunftsvorhersage, sondern im richtigen Moment von Gott durch seine Offenbarung das richtige Wort zu haben, um zu ermutigen oder auch zu ermahnen und zu trösten. Zur prophetischen Rede gehört auch jemand, der Geister unterscheiden kann, um zu erkennen, ob diese Rede wirklich von Gott kommt oder von einem anderen Geist. Er funktioniert wie eine Art Schutzmechanismus, damit wir wirklich falsche Weissagungen auch erkennen können und auf die hören, welche wirklich von Gott kommen. Paulus erkennt in der Magd von den Zauberern in Philippi, welche zwar die Wahrheit sagt über Christus, doch durch einen falschen Geist motiviert und treibt diesen aus. Zuletzt kommt Paulus doch noch zur Zungenrede und schreibt diese vermutlich bewusst als letztes mit der Auslegung zusammen in dieser Liste auf, um zu zeigen, dass das eben nicht die eine alles überragende Gabe ist, sondern eine von vielen. Die Zungenrede, ein Lob an Gott in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Aber auch diese soll zum Dienst und zum Nutzen von uns allen sein und deswegen gehört hier eng zusammen die Auslegung davon, damit wir auch verstehen, was wirklich gesagt wird. Paulus schreibt hier eine ausführliche Liste auf an Geistesgaben, aber es ist eben auch nicht vollständig. Es gibt noch andere Listen im selben Kapitel und auch den Römern schreibt er wieder eine andere Liste an Geistesgaben. Was uns einmal mehr zeigt, es ist kein Einkaufszettel oder keine Wunschliste, was wir als Gemeinde alles haben müssen. Die Gemeinde in Rom hatte andere Gaben als die Gemeinde in Korinth. Jede Person hat unterschiedliche Gaben und so dürfen wir auch als Gemeinde hier in Pfäffikon wissen, dass wir nicht all die Gaben brauchen, die eine andere Gemeinde hat, sondern Gott beschenkt uns als Personen, aber auch als Gemeinde mit den Gaben, so wie er es will für uns. Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte zu den Geistesgaben, ist ganz herzlich eingeladen zu einem Themenabend, welchen Beat am 17. April halten wird um 19.30 Uhr. Der ist vermutlich hier, nehme ich an, genau. Da eine ganz herzliche Einladung dazu, nochmal tiefer einzutauchen, was jede einzelne Geistesgabe wirklich ist und wie wir auch erkennen können, welche wir haben und wie wir diese nutzen dürfen. Bei der Feuerwehr gibt es ganz unterschiedliche Aufgaben, die jeder Einzelne erfüllt, damit das große Ziel erreicht werden kann. Und auch bei der Feuerwehr wäre jeder immer am liebsten auf dem Angriffstruppplatz und wird am liebsten direkt ins Haus reinrennen, weil da passiert die größte Action, da kann man wirklich was tun, da kann man retten und löschen. Aber auch der Angriffstrupp kann das nur tun, weil er eine ganze Gruppe hinter sich hat, die ihn mit unterstützen. Es braucht jeden Einzelnen, der seine Aufgabe an seinem Platz erfüllt. Und so ist es auch bei den Gaben. Paulus macht klar, dass es keine Rangliste gibt, dass es kein Indikator dafür ist, wie erfüllt du wirklich bist. Denn es geht um die Vielfalt in einer Gemeinde, in welcher der Heilige Geist lebt und wirkt. Und so heute die Frage an dich. Wo stehst du beim Thema der Geistesgaben? Vielleicht ist es für dich überhaupt gar kein Thema. Vielleicht sind Geistesgaben für dich etwas zu Ekstatisches, zu Fremdes, etwas, was in anderen Gemeinden wirkt, aber nicht bei dir. Oder du hast deine Gabe schon erkannt und bist sie am Nutzen und gebrauchst sie zum Nutzen anderer. Vielleicht geht es dir aber auch so wie manchen Korinthern und du bist stolz auf deine Gabe und stellst sie gern zur Schau. Andererseits blickst du vielleicht neidvoll auf andere, weil sie scheinbar größere Gaben haben oder diese toller einsetzen können. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du deine Gabe noch nicht erkennen durftest oder deinen Platz noch nicht siehst, wo du sie einsetzen kannst. Egal an welchem Punkt du stehst, darfst du sicher sein, dass wenn du Jesus als den Herrn bekennst, der Heilige Geist in dir wohnt und dich beschenken will. Paulus schreibt, er soll nach Gaben streben, darum ringen. Wir dürfen auch darum beten, dass Gott uns erfüllt und uns zeigt, was wir an Gaben haben und wo wir sie einsetzen dürfen. Ich dachte, ich kann nicht drum rumkommen, an Palmsonntag etwas zu Palmsonntag zu sagen, obwohl Barbara meinte, es kommt heute nicht vor. Aber an Palmsonntag zieht Jesus nach Jerusalem ein, in dem Wissen, was auf ihn zukommen wird. In dem Wissen, dass er für uns, für jeden Einzelnen ans Kreuz geht. Wir sind am Anfang der Karwoche. Und kommenden Freitag gedenken wir daran, ja feiern wir das, was Jesus für uns getan hat. Jesus sagt, dass das, was er getan hat, der größte Liebesbeweis ist, welches ein Mensch tun kann. Ein Liebesbeweis, eine Liebe, welche sein Leben lässt für seine Freunde. Und er tat es aus Liebe für dich. So schreibt Paulus, dass wir eben nach diesen Gaben streben sollen, aber am allermeisten sollen wir nach der Liebe streben. Die Liebe, auch etwas, was wir nicht aus uns tun können, sondern wo wir uns durch den Heiligen Geist beschenken lassen dürfen. Genauso wie unsere anderen Gaben, dass wir unsere Gaben, die wir erhalten haben, in Liebe einsetzen zum Nutzen unseres Nächsten. Und dass wir auch in Liebe die Gaben, welche wir im Nächsten sehen, zur Geltung bringen und uns mit ihm gemeinsam freuen und nicht neidvoll auf ihn blicken, sondern in Liebe gemeinsam unterwegs sind. Eine Liebe, die wir nicht aus uns herausbringen können, sondern eine Liebe, durch die wir uns auch beschenken lassen dürfen von dem Heiligen Geist. Wir sind alle ein Leib, in dem jeder Einzelne gebraucht wird, damit wir unser gemeinsames Ziel, unsere Vision erreichen können, nämlich Jesus zu erleben, Menschen zu fördern und dem Nächsten zu dienen. Ich möchte noch beten. Du dreieiner Gott, hab Dank, dass du hier gegenwärtig bist. Danke, Heiliger Geist, dass du in jedem Einzelnen von uns lebst und uns ja zu dieser Erkenntnis führst, dass wir bekennen können, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es bist, der schenkt, dass wir vor Gott treten dürfen, können und ihn Vater nennen dürfen. Herr Jesus, du rufst uns in deine Nachfolge. Wir wollen dir dienen. Und danke, dass du, Heiliger Geist, uns dafür ausstattest. Fülle uns aber zuallererst, Herr, mit deiner Liebe für dich, für unseren Nächsten und auch für uns selbst. Danke, dass du uns beschenkst mit Gaben, die wir einsetzen dürfen. Und so bitte ich dich, dass du jedem Einzelnen zeigst, wo sein Ort ist, sein Platz ist. Dass du uns in der Gemeinschaft dazu bereit machst, auf den Nächsten zuzugehen und ihm vielleicht auch darauf hinzuweisen, wo er Gaben hat und diese einsetzen kann. Schenk uns, Herr, dass wir immer diesen liebevollen Blick haben auf unseren Nächsten und auf uns selbst. Amen.